Bitte nehmt eure Bibeln und kehrt mit mir zu 1. Samuel Kapitel 11. Das ganze Kapitel behandeln wir an diesem Abend. Vor einigen Wochen, als wir uns versammelten, hatten wir gesehen, wie das Volk Israel sich versammelt hatte in Gilgal. Und dort ließ Samuel das Los fallen, um herauszufinden, wer König werden würde. Sicherlich war es schon der Fall, wie ihr euch erinnern werdet, dass der Herr bereits Samuel erzählt hatte, dass ein junger Mann König werden sollte. Und wir haben zusätzlich gesehen, wie das feige Herz Saul, als er berufen wurde, gewonnen hatte, als er sich unter Lasten versteckt hatte, anstatt aufzustehen und der Berufung zu folgen, die ihm zuteil wurde. Und dennoch wurde im Text gesagt, er ist größer gewesen als alle anderen in Israel. Er war gut aussehend, besser als alle anderen seiner Brüder. Und so sah das Volk ihn. Und was sagten sie in Vers 24, Kapitel 10? Es lebe der König. Wörter, die wir nur vor einigen Tagen im Vereinigten Königreich gehört hatten. Und so, wenn wir uns in Kapitel 11 wiederfinden, dann sehen wir die Erzählung, die erste Erzählung oder die Erzählung über die erste Handlung, die erste Amtshandlung des neuen Königs. Und wir sehen ebenfalls die Unterwerfung des Volkes gegen diesen neuen König. Also lasst uns Kapitel 11 von 1. Samuel lesen. Und Nahasch, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabesch in Gilead. Und alle Männer von Jabesch sagten zu Nahasch, »Schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienstbar sein.« Aber Nahasch, der Ammoniter, antwortete ihnen, »Unter der Bedingung will ich einen Bund mit euch schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit Schmach über ganz Israel bringe.« Da sagten die Ältesten von Jabesch zu ihm, »Lass uns 7 Tage Zeit, damit wir Boten in das ganze Gebiet Israels senden. Und wenn dann niemand da ist, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen.« Da kamen die Boten nach Gibeah Saul und sagten diese Worte vor den Ohren des Volkes. Und das ganze Volk erhob seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Feld hinter den Rindern her. Und Saul fragte, »Was ist mit dem Volk, dass sie weinen?« Und sie berichteten ihm die Worte der Männer von Jabesch. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie und sandte davon durch Boten in das ganze Gebiet Israels und ließ sagen, »Wer nicht hinter Saul und hinter Samuel auszieht, dessen Rindern wird es ebenso ergehen.« Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, und sie zogen aus wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek, und die von den Söhnen Israel waren 300.000, und die Männer von Juda 30.000. Und er sagte zu den Boten, die gekommen waren, »So sollt ihr zu den Männern von Jabesch in Gilead sagen, morgen, wenn die Sonne beginnt, heiß zu scheinen, soll euch Hilfe zuteil werden.« Und die Boten kamen zurück und berichteten das den Männern von Jabesch, und sie freuten sich. Und die Männer von Jabesch sagten, »Morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dann könnt ihr uns alles tun, was gut ist in euren Augen.« Und es geschah am nächsten Tag, da stellte Saul das Volk in 3 Heerhaufen auf. Und sie kamen mitten in das Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen Ammon, bis der Tag heiß wurde, und was übrig blieb, wurde zerstreut, so dass von ihnen nicht 2 beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel, »Wer ist es, der gesagt hat, sollte Saul König über uns sein? Gib die Männer her, dass wir sie töten.« Aber Saul sagte, »Niemand soll an diesem Tag getötet werden, denn heute hat der Herr Rettung gegeben in Israel.« Und Samuel sagte zum Volk, »Kommt und lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern.« Und das ganze Volk zog nach Gilgal, und sie machten dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal. Und sie schlachteten dort Heilsopfer vor dem Herrn, und Saul und alle Männer von Israel freuten sich dort sehr. Das ist das Wort Gottes. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, bitte hilf uns, Nutzen zu ziehen aus deinem Wort, dass wir fortfahren, es festzuhalten, deine Wahrheit festzuhalten, dass jedes Wort in der Schrift von dir ausgeatmet ist und uns von Nutzen für jeden von uns, um unsere Seele zu stärken und anreifen zu lassen, Sünde zu besiegen. Herr, wir bitten dich, Herr, lehre uns heute, auf welche Weise wir nach deinem rechtschaffenen Erlass leben sollen, wie wir uns um dein Volk kümmern sollen. Amen. Das bitten wir in deinem Namen. Niemand vertraut einem ungeprüften Leiter, und heutzutage ist es umso wahrer, es ist genauso wahr wie zu den Tagen des Königs Saul. Was passiert, wenn ein Leiter, ein Anführer wegfällt? Dann entsteht ein Vakuum, ein Machtvakuum, und die Menschen, sie sammeln sich, um einen neuen Anführer zu erheben. Und Saul wird ja ausgewählt, ein Eselsfarmer oder ein Eselsbauer, nicht besonders beeindruckend in seiner Tätigkeit, aber beeindruckend in seinem Aussehen. Und das Königreich Israels hat noch einen Richter, oder Israel hat noch einen Richter, aber ist sehr alt. Und das Amt der Richter fällt langsam weg und Feinde von Israel stehen auf allen Seiten auf. Die Philister einerseits, wie wir sie im Leben von Saul auch noch feststellen werden, und genauso die Ammoniter, die hier aufstehen. Und es ist eine Prüfung, eine schwere Prüfung, die Gott Saul und dem Volk Israel gegeben hatte, ultimativ als eine Gelegenheit, damit der neue König seine Vision teilen kann von Israel als unter Gott und damit Gott ihn segnen könnte. Nun, wenn wir diese Verse zu sehr ausquetschen versuchen, dann werden wir merkwürdigen Saft bekommen, aber ich denke, wir werden 5 Prinzipien, die unmittelbare Anwendung für unser Leben und unsere Tage haben, aus diesem Text herausbekommen. Nun, vielleicht sagt ihr, 3 Punkte reichen schon, damit es eine Predigt voller Länge werde, und was soll dann an diesem Abend erst mit 5 sein, aber ich denke, wir werden relativ schnell dadurch kommen und ihr werdet dadurch profitieren. Das erste Prinzip ist, es gibt in der Welt Übel. Es gibt wahres Übel in der Welt. In den Versen 5 und 6 sehen wir, dass es eine Zeit gibt für göttlichen Zorn. In Vers 7 sehen wir auch, dass es einen Nutzen gibt, eine Zeit, einen Zweck für harte Anführung. Und wir sehen auch, dass es eine Not gibt für einen gerechten Krieg. Und dann in den Versen 12 bis 15 sehen wir, dass es in ziviler Barmherzigkeit Fairness gibt. Also 5 Prinzipien an diesem Abend, in diesem Kapitel. Es lebe der König. Erst gestern habe ich von diesem Ausspruch Botschaft erhalten, als der erste König, den ich in meinem Leben mitbekommen habe, in sein Amt eingeschworen wurde. Und wir wissen noch nicht, welchen Namen er selbst für sich wählen wird, aber es ist Prinz Charles, der jetzt derzeit regiert im Vereinigten Königreich. Sehr Ähnliches geschieht hier in dieser Bibelstelle. Wir sehen, dass dieser König ein neuer König ist, ein frischer König, aber niemand fürchtet ihn. Niemand traut einem ungeprüften Anführer. Darum ist er auch nicht in einem Palast und er hütet einfach unspektakulär weiter Esel. Und hier kommt der Test, den Gott ihm gibt, um sich zu beweisen. Als die Männer von Jabesh in Gilead aufstanden gegen Israel, angeführt von Nahasch, dem Ammoniter. Nahasch, den Ammoniter, der zog herauf und belagerte Jabesh in Gilead. Vielleicht haben sie Mauern in Gilead, vielleicht auch nicht, es wird uns nicht erzählt. Nichtsdestotrotz bedrängt er die Menschen in Gilead sehr. Und in seiner Antwort ihnen gegenüber zeigt er sein Herz von grauenhaftem Übel, wie es sogar selten am heutigen Tage gesehen wird. Und die Menschen von Jabesh kommen hinaus und sagen zu Nahasch, lass uns einen Bund machen, einen bindekräftigen Vertrag. Wir wollen dir dienen. Und das zeigt das geistige Streunern, die Abwägenheit dieser Männer in Gilead. Sie würden sich sogar jemandem unterwerfen, der ein Bully ist, der ein Kriegsführer ist. Und sie zittern vor ihm und sagen, lass uns deine Sklaven werden. Bring uns nicht um, wir machen irgendwas, was du willst. Lass uns nicht aushungern, mach uns zu deinen Sklaven. Das ist das Bild und die Sprache, die hier verwendet wird. Binde uns in Ketten, mach mit uns, was du willst. Aber die Antwort dieses Ammoniters zeigt die Tiefe seiner Verdorbenheit und die Verdorbenheit seiner Seele. Es ist, als ob er den Leuten sagt, das ist eine gute Idee, lasst uns einen Bund schließen, aber nur unter der Bedingung töte ich euch nicht, dass ich eines jeden von euch rechtes Auge aussteche und euch so verunglimpfe. Nicht nur euch, sondern ganz Israel. Wir werden darauf in ein bisschen zurückkehren, aber ich möchte euch erinnern daran, wer die Ammoniter sind. In der biblischen Geschichte, wir kennen sicherlich den Namen Lot und seine Verbindung zu seinem Onkel Abraham. Und wie Lot eine incestuöse, skandalöse Geschichte von seiner incestuösen Beziehung zu seinen Kindern hatte. Die Ammoniter sind die Nachfahren aus dieser Beziehung. Die Nachkommen daraus. Und so sind die Ammoniter die in Gottlosigkeit hervorgebrachten Cousins Israels, die auch weiter in Sünde und Gottlosigkeit ihr Leben führen. Und hier ist seine Drohung, seine Bedingung für den Frieden. Unter dieser Bedingung will ich einen Bund mit euch schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche. Und ich habe, ich habe eine Übersetzung davon selbst angefertigt und im Hebräischen mir das angeschaut. Und dieses, das rechte Auge ausstechen, da sehen wir mehr darüber, was das bedeuten soll im Hebräischen. Die hebräische Sprache funktioniert eher wie, wenn ein Kind beispielsweise Schnurrhaare hat, dann malen sie das in ihren Worten. Und dieses Wort ist ebenfalls sehr malerisch. Es zeigt die Augenhöhle komplett offen und ausgehöhlt lassen. Ein sichtbares Mark und Mal hinterlassen. Und ich meine, die Kommentatoren sagen, wie auch der Text hier, dass das hauptsächlich den Zweck hat, dass dieses Mal da, wo jeder hinschaut und jeder es sehen kann und niemand es verbergen kann, dass das Schmach über ganz Israel da bringen soll. Und das soll spezifisch zeigen, dass die Ammoniter über Israel gewonnen haben. Dass die Ammoniter besser sind als dieses neue Königreich Israels. Es ist eine offenkundige Beleidigung. Und so will er sie nicht nur unter seine Fittiche bringen, sondern er möchte sie hilflos lassen. Er möchte sie unterdrücken. Es gibt einen Spruch, dass linkshändige Leute in der antiken Welt nicht lange linkshändig bleiben, weil sie leicht trainiert werden, ein Schild mit rechts zu tragen, einen Bogen mit rechts zu tragen oder mit der rechten die Sehne zu ziehen und damit den Bogen abzuschießen und mit dem rechten Auge auch das Ziel anzuvisieren. Und wenn jetzt das rechte Auge ihnen ausgehöhlt wird, dann werden sie militärisch hilflos sein. Mehr noch, es behandelt das Volk Israel nicht, als ob sie Menschen wären, sondern es entmenschlicht sie. Es ist, als ob er sie so behandelt, dass sie völlig auf ihn angewiesen sind, was ja auch Sinn ergibt, wenn du jemanden unterwerfen möchtest, sie wie Tiere behandeln möchtest, musst du sicherstellen, dass sie, oder es ist sinnvoll sicherzustellen, dass sie keine Revolte anstellen können. Nun, es ist nicht gewöhnlich, dass wir in antiken Texten lesen, dass das rechte Auge ausgehöhlt wird. Das ist nicht normal, es ist kein Friedenszeichen, sondern es ist wirklich ein drastisches Zeichen, das zeigt, dass sie sich nicht verbessern dürfen, dass sie wie einen Gegenstand behandelt werden, dass sie markiert werden. Ganz so wie andere ein Mal an ihre Hand bekommen haben, was zeigte, dass sie unmenschlich behandelt wurden, ein Mal der Scham. Und das ist bedeutsam, wir müssen das auch sehen. Wir müssen hier zurücktreten können und sehen, es gibt wirkliches Übel in der Welt. Nahasch hatte keinen Grund, das gegen Israel zu tun. Es ist wirklich überzogen. Er entzieht den Menschen ihre Menschlichkeit. Und wir leben in einer Welt, die uns erzählen will, dass oben unten ist, links, rechts, schlechtes Gut, Menschen, Männer, Frauen und so weiter. Wir wollen Distinktionen verschleiern. Und warum? Weil es einfacher ist zu sagen, dass es kein Übel gibt, anstatt dagegen anzugehen. Aber was macht das Übel dann? Es verletzt Menschen. Und es gibt wahres Übel in der Welt. Unverleumdbares Übel. Abtreibung, Völkermord ist übel. Es ist böse und wer das verursacht, ist böse. Nicht nur ihre Taten, sondern die Menschen selbst, die ja der Ursprung sind all dieser Handlungen. Es ist das notwendige Ergebnis eines Herzens, das Gott und seine Bildnisträger hasst. Also gibt es wahres Übel und es ist diese Begegnung mit wahrem Übel in der Welt, die Sauls erster Test als König ist. Ich lese die Antwort Israels. Sie boten Nahasch, hey, wir werden deine Diener sein. Und wenn sie dann hören, ja, nur wenn ich eure Augenhöhle ausgrabe, dann sagen sie, gib uns eine Woche, damit wir vielleicht jemanden finden, der euch von dieser Welt ausrottet. Gib uns 7 Tage und wenn wir niemanden finden, dann tu, was dir gefällt. Und ihr seht Nahaschs stolzes Herz, der sagt, ja, ihr, obwohl ich euch, indem er Boten ausgesendet oder aussenden lässt, obwohl er diese Stadt belagert, zeigt er hochmütig und sagt Saul, ihr habt nichts, was euch mir in den Weg stellen könnte. Euer König selbst, er kümmert sich um Rinde, im Dreck, ihr habt keine Armee, ihr seid nicht wie die Völker mit militärischer Stärke. Er ist nicht besorgt über Israels Opposition. Und so erlaubt er ihnen, als ein weiteres Zeichen der Respektlosigkeit nach Hilfe zu suchen. Und so sehen wir dann in den Versen 4 bis 6, dass es auch eine Zeit für rechtschaffenden Zorn gibt. Und so verteilt sich die Botschaft im ganzen Lande und es wird uns erzählt, dass als die Boten nach Gibeah Saul kamen und diese Worte vor den Ohren des Volkes sagten, dass da das ganze Volk seine Stimme erhob und weinte. Es ist wie ein Brüllen. Sie hören die Neuigkeiten und es ist überwältigend für sie. Und ihr müsst dabei im Hinterkopf behalten, dass die Leute von Gilead eine dunkle Geschichte haben. Wenn wir unsere Bibel nehmen und ihr müsst es jetzt nicht lesen, aber ich möchte es euch zeigen. Am Ende von des Buches der Richter, Richter 20 bis 21, da lesen wir von einem Bürgerkrieg zwischen Israel und dem Stamm Benjamin. Alle anderen Stämme gegen den Stamm Benjamin. Und der Grund dafür war, dass ein Levite, kein Benjaminiter, er ist ein Teil anderer der priesterlichen Abkommung. Dieser Levite, der kam mit seiner Konkubine, mit seiner unverheirateten weiblichen Begleitung. Und sie kamen in die Stadt Gilead, in Stamme Benjamin, und sie blieben über Nacht, und dann kam eine große Menge von Männern. Ich muss mich korrigieren, es war die Stadt Gibeah. Und sie erhoben ihre Stimme in Gibeah. Und was haben sie getan? Sie haben an die Türen geklopft und gesagt, gib uns den Leviten. Sie wollten ihn vergewaltigen. Und wir hören den Widerhall Sodoms und Gomorras, die Verdorbenheit in den Menschenherzen. Und was tat der Levite? Er hat ihnen, diesen Vergewaltigern, angeboten, nicht ihn selbst zu nehmen, sondern seine Konkubine. Und sogar zusätzlich die jungfräuliche Tochter des Hausherrn. Es ist tiefgründige Verdorbenheit. Und die Menschen, wie reagieren sie? Die Konkubine, das genügt. Und sie haben sie angefallen und am nächsten Tag an der Türschwelle war sie leblos. Der Text erzählt uns nicht, dass sie gestorben ist, aber der Levite nimmt sie und verübt eine greuelhafte Tat. Er zerstückelt sie und sendet Stücke von ihr in jeden Teil Israels, um Israel zu zeigen, was für eine fürchterliche Tat hier widerfahren ist. Und wenn ihr sagt, das ist wirklich schwer vorzulesen und zu hören und zu lesen, ja, und Israel dachte dasselbe. Und was hat Gott gemacht? Er hat Israel befohlen, gegen die Männer in Gibeah Krieg zu führen und gegen den gesamten Stamm Benjamins. Und so geschah es. Und es war kein guter Krieg, ein ekliger Krieg. Viele Menschen starben. Im Platz der Geschichte Israels ein dunkler Punkt. Und so haben sie dann einen Überrest übergelassen von Benjamin, aber haben entschieden, dass sie nicht ihre eigenen Töchter Benjamin geben wollten. Nur ein einziges Dorf. Ein Dorf, was sich weigerte, gegen Benjamin auszuziehen. Diejenigen in Jabesh, in Gilead, diejenigen haben ihre Töchter verloren an die Männer in Gibeah, damit Benjamin nicht ganz untergeht. Seht, es hilft, unsere Bibel zu kennen, um den Kontext hier zu wissen. Und wenn also die Worte des Boten an Gibeah ankommen, und er sagt, dass es diesen fürchterlichen Menschen Nahash gibt, der alle Augenhöhlen ausgraben möchte, dann schreien sie auf. weil sie wissen, dort wohnen auch mein Opa, mein Großonkel, und sie werden alle als Geiseln gehalten. Und so sind sie zornig. Und das hört Saul. Hat nicht getan, was Könige sonst haben. Er hat Rinder behirtet. Und er fragt sich, warum rufen alle? Und wenn er hört, was passiert, dann erzählt uns die Schrift hier, da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hatte, und sein Zorn erbrannte sehr. Es hat ihn inspiriert zu einem göttlichen Zorn. Das Wort geriet der Geist oder rushing upon him im Englischen, es scheint ein wenig befremdlich, aber ich habe hier ein Bild. Vielleicht können wir es uns so vorstellen wie in American Football. Dass der Mann, der den Ball bekommen hat im Football, was macht er, weil er in Gefahr ist? Er rennt los und tackelt, stürmt auf diejenigen hinzu, die ihn in Gefahr bringen, um den Ball ans Ziel zu bringen. Und so ähnlich vielleicht geriet der Geist über Saul. Und er ist rechtschaffenerweise zornig. Warum mache ich daraus einen Punkt? Weil heutzutage Leute uns beibringen wollen, dass es niemals einen guten Grund für Zorn gibt. Und ich möchte vorwegnehmen, ja, im Straßenverkehr abgeschnitten zu werden, ist vielleicht kein rechtschaffener Zorn, auch wenn es sich so darstellt. Auch nicht rechtschaffener Zorn, wenn ein Kind dem anderen seinen Keks stiehlt. Aber es gibt eine Gelegenheit für rechtschaffenen Zorn. Wenn schutzlose Leute angegriffen werden, dann gibt es eine Gelegenheit für rechtschaffenen Zorn. Wenn eine unvernünftige Hand aufgehoben wird, um die Menschlichkeit von Menschen zu entfernen möchte, dann gibt es eine Gelegenheit. Das ist ein angemessener Anlass für rechtschaffenen Zorn. Und hier sehen wir Saul in der Hand dieses rechtschaffenen Zorns von Gott. Und es ist in Entsprechung, es passt zu seinem Amt als König. Rechtschaffene Anführer müssen verstehen, wie es funktioniert, rechtschaffen zornig zu sein. Und die Menschen, das Volk Gottes sollte es genauso sein. Sie sollten auch sich Abscheulichkeiten ansehen können und in eine heilige Wut verspüren können. Dinge, die wir heutzutage sehen, viele davon, wir sollten dagegen aufsprechen und handeln. Und es gibt eine große Not, dass solches geschieht, damit nicht unschuldige Menschen verletzt werden. Im Vers 7 sehen wir, dass es auch einen Zweck gibt, eine Not, eine Verwendung für eine Weise anzuführen, die sich harter Mittel bedient. Ich hatte euch erzählt, dass er diese Frau genommen hatte und die Konkubine und sie zur Verkündigung dieses fürchterlichen Greuels, was da geschehen war, zerstückelt hatte. Hier sehen wir ein Echo daran, als Saul das Gespann Rinder nahm und zerstückelte. Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie und sandte davon durch Boten in das ganze Gebiet Israels und ließ sagen, er bedroht das Volk Israels. Wenn nicht hinter Saul und hinter Samuel auszieht, dessen Rindern wird es ebenso ergehen. Als ich durch das erste Mal in dieser Woche da durchlas, da erwartete ich, so sollte es ihm geschehen, aber hier steht, dessen Rindern wird es ebenso ergehen. Hier ist also auch eine Zurückhaltung, die Saul an den Tag legt. Trotzdem ist es eine sehr schwere Aussage. Und hier sehen wir dieses Hier sehen wir, dass der Bürgerkrieg noch nicht aus dem Gedächtnis verschwunden ist. Er ist ja frisch im Gedächtnis. Es war nicht 20 Jahre her. Und vielleicht mögen Sie sagen, warum sollten wir diesen Menschen in Benjamin zur Hilfe kommen? Die haben unsere Frauen doch sogar genommen, und wir hatten nicht darum gefragt, und was sagt Saul? Er wird sagen, wenn ihr euch weigert, dann werde ich eure Fähigkeit, euch selbst zu versorgen, euer Haus zu versorgen, wegnehmen. Es ist nicht so schlimm, wie ich werde euch selbst zerstückeln, aber ich werde eure Kuh zerstückeln, und dann, wie werdet ihr euer Rind, wie werdet ihr dann euer Feld bestellen und was essen? Das ist nicht unbedeutsam. Es ist eine große Drohung. Und die vor dem Hintergrund gerechtfertigt ist, was vor kurzem geschehen war in Israel. Und hier sehen wir, das ist ein Test also für Saul, in der Vergangenheit geschehene Fehler zu beheben, gerade zu biegen und einzustehen für das, was recht ist, mit schweren, drastischen Mitteln. Es würde nicht funktionieren, würde ich zu euch sagen, wenn ihr nicht zur Kirche kommt, dann werde ich euer Haustier zerstückeln. Das würde nicht gut gelingen. Auch heutzutage allgemein ist jede Art von schnurstracks geradeaus seiender Anführung nicht wirklich gut, die wird nicht gut empfangen. Und in Trainingseinheiten, wie man Sachen gut anführt, wie man Organisationen gut anführt, da wird uns beigebracht, wenn wir sagen, ich denke, so sollte dies und das geschehen, dass das als diktatorisch angesehen wird. Und ein Ziel von Anführung, die auch nur keine Kompromisse schlägt, sondern geradeaus ist, auch die stößt auf großen Widerwillen. Aber es gibt einen Platz dafür. Keine unterdrückende, willkürliche Herrschaft, sondern wie ein Vater gegenüber einem Kind, was sich selbst in Gefahr bringt, zu drastischen Mitteln greifen mag. Genauso mag es vielleicht für Anführer gerechtfertigt sein, sich zu verhalten. Und wenn Sie zum Beispiel Ihre Hand in kochendes Wasser halten, dann werden Sie die Hand greifen und sie zu sich selbst zerren und sagen, halt, stopp, tu das nicht. Und genauso sehen wir hier, dass es für Saul einen Moment gibt für solche drastischen Mittel. Und er sagt, wir müssen uns zusammenrotten, um unseren Brüdern zu helfen. Wir müssen auch unsere Verletzungen hinter uns stellen. Es ist jetzt Zeit dafür, sagt er. Und es war effektiv, es war wirksam, das sehen wir hier in der Bibelstelle. Aber bitte versteht mich nicht so, dass ich sagen würde, wenn Anführer sagen, so sollst du es tun, oder dir geschieht dies und das, dass das in Ordnung wäre, sondern es gibt manchmal einen gerechtfertigten Anlass für eine assertive, eine sich behauptende Weise der Anführung. Und das nächste, was wir sehen, ist, dass es auch einen gerechten Krieg gibt. Und wir sehen im nächsten Vers, dass die Menschen oder dass das Volk Israels wie ein Mann auszog, dass der Schrecken des Herrn auf das Volk kam und sie zogen aus wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek, Vers 8, und die von den Söhnen Israel waren 300.000 und die Männer von Juda 30.000. Seht ihr hier eine Art Versammlung? Es ist nicht nur nicht nur, dass die Leute sich zusammen auf einen Platz kommen, sondern sie werden gemustert wie ein Herr. Sie werden in 300.000 und 30.000 gemacht und dann bildet Saul Herrhaufen. Sie werden für, wie eine Armee, für einen Krieg gemustert und aufgestellt, was ich für einen gerechten Krieg halte. Und so lesen wir, dass die Boten aussandten, eure Rettung ist nah. Und die Männer von Jabesh, und in Vers 11, und es geschah am nächsten Tag, da stellte Saul das Volk in drei Heerhaufen auf, und sie kamen mitten in das Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen Ammon, bis der Tag heiß wurde. Es ist wirksam. Wahrscheinlich schlafen noch die Leute, die Bedränger oder Belagerer außerhalb der Stadt Gilead, Jabesh in Gilead, und er schlägt sie und gewinnt. Bis der Tag heiß wurde und nicht zwei von ihnen blieben beieinander, so sehr wurden sie geschlagen. Das ist auch bedeutsam. Erneut wird heutzutage Pazifismus geliebt. Es ist heutzutage notwendig, die andere Wange hinzuhalten. Aber diese biblische Methode hat diese Methode, die andere Wange hinzuhalten, ist nicht einfach nur, es kümmert mich nicht, ob Gerechtigkeit geschieht oder nicht, sondern vielmehr halten wir die andere Wange hin, weil Gott am Tag des Endgerichts Gerechtigkeit bringen wird. Und angesichts der Schutzlosigkeit der Menschen und des Grauens, was Nahash verüben möchte, wie er sie ausbeuten möchte, das ist wahrscheinlich der Grund all dieses Herzugs, ist ein gerechter Krieg angemessen. Jabesh war schutzlos und Saul hat sie befreit. Häufigerweise, wenn heutzutage Leute gegen die Idee eines gerechten Krieges vorgehen, dann führen sie einige Argumente an. Und scheinbar ist häufig ein Beweggrund, dass sie einfach ein enormes Entsetzen gegenüber Gewalt haben. Aber hier sehen wir, dass es Gut gibt, Böses gibt und dass die Schutzlosen durch diejenigen, die sie schützen können, verteidigt werden sollen. Und wenn es einen Gott gibt, der die Herzen der Menschen richtet, und wenn Menschen nicht die Schutzlosen schützen, obwohl sie es können, wie sollten sie dann dafür nicht angeklagt werden? Wie laden sie keine Schuld damit auf sich? Und das ist ein Grund für gerechten Krieg. Wir müssen uns daran erinnern, es klar werden darüber. Vielleicht ist sowas auch in unserer näheren Zukunft. Aber wir sehen auch, dass es einen guten Nutzen von ziviler Barmherzigkeit gibt. Wir lesen in Vers 12, sollte Saul König über uns sein, gib die Männer her, dass wir sie töten. Aber Saul sagte, niemand soll an diesem Tag getötet werden. Das Volk war sehr beeindruckt von diesem großen, gut aussehenden König, und der jetzt hier auch noch über ihre Feinde gewonnen hatte. Und sie sind sehr enthusiastisch und sagen, wo sind deine Feinde? Wo sind diejenigen, die gefragt hatten, solltest du wirklich über uns regieren? Lasst uns sie ausrotten. Und er sagt nein. Sie wollen also innerhalb dieses Heerlagers nach Feinden suchen. Und wir mögen vielleicht auch denken, ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn du schon dabei bist, solches Unrecht zu beheben, warum nicht weitermachen und auch im eigenen Lande das ausrotten. Aber hier ist ein größerer Plan im Hintergrund. Saul scheint zu reifen. Der zukünftige Herrscher Saul, indem er sich zurückhaltet. Heute hat der Herr Rettung gegeben in Israel. Darum wird er innerhalb des Heerlagers keine Menschen niederstrecken. Nicht weil er gutmütig ist, vielleicht ist es. Nicht weil er Nationalstolz hat oder vielleicht Mitfühl für die Leute, die Angehörige verloren hatten, oder weil sie gut gekämpft hatten, sondern weil der Herr Rettung gegeben hat in Israel. Wenn der Herr uns rettet und uns nicht umbringt, dann werde ich auch jetzt zivile Barmherzigkeit leisten. Die Menge mag Tod und Mord wollen, aber er sagt nein. Und das waren verräterische Menschen bis zu diesem Punkt. Insbesondere in einem neu aufblühenden Königreich, die Leute, dessen seine Herrschaft bestreiten. Aber hier sehen wir einen guten und nützlichen Nutzen von Barmherzigkeit. Denn die Leute, die vorher ein bisschen entzweit waren, wie sie auch sich gegen sich selbst wenden wollten, sehen wir, dass sie danach geeint werden. Das ganze Volk zog nach Gilgal und sie machten dort Saul zum König. Vor dem Herrn in Gilgal. Hat das nicht schon in Kapitel 10 gemacht? Machen wir das jetzt erneut? Und dann fahren sie fort und machen Heilsopfer vor dem Herrn und freuen sich sehr. Nun, wir kommen zurück auf dasselbe Prinzip, dass niemand einen ungeprüften Anführer traut. Jetzt hat er sich bewährt, einem unbewährten Anführer. Jetzt hat er sich bewährt. Er ist sowohl stark als auch barmherzig und damit hat er sie für sich gewonnen. Und Samuel hat ihm gesagt, ja, Samuel hat diese Gelegenheit genommen. Er hat gesagt, hier sind verräterischen Leuten bis Barmherzigkeit widerfahren. Lass uns doch jetzt diese Gelegenheit nutzen, um das Knie zu senken, alle Leute, um uns diesen König zu unterschreiben. Warum bringe ich das in den Vordergrund? Weil diese Handlung ziviler Barmherzigkeit häufig missbraucht wird. Manche Dinge sollten nämlich bis zum letzten Buchstaben der Gerechtigkeit verfolgt werden. Mörder sollten nicht einfach wieder auf die Straße gesetzt werden. Aber wenn das Herz eines Menschen Veränderung erfährt durch zivile Barmherzigkeit, dann ist das eine gute Gelegenheit dafür. Gerade in der letzten Woche hatten wir gehört, dass eine junge Frau vergewaltigt und getötet wurde, eine junge Mutter von einem Menschen, der schon mehrere Male hinter Gittern war und dann doch wieder auf die Straße gesetzt wurde. Die Frau war ein Mitglied der Gemeinde der Presbyterianischen Kirche in Memphis, Tennessee. Und wir rufen aus, das ist ungerecht. Ein guter Anführer sollte den wirklich Guten, den vollkommenen Gott widerspiegeln, der uns dann Barmherzigkeit widerfahren lässt, wenn es unsere Herzen verändert. Möge der Herr uns das ins Herz schreiben, lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Bibel, für die antike Erzählung deiner Hand in der Mitte deines Volkes. O Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Dinge recht zu sehen und dass wir die Welt durch dein Wort beurteilen, dass unsere Herzen auch offengelegt werden durch das Zeugnis deiner Schriften. O Herr, ich bitte dich, dass du helfen würdest denjenigen, die ungerecht beherrscht werden, dass sie gute Entscheidungen treffen und dass auch die Herrscher gut im Buchstaben und im Herzen herrschen würden und dass ihre Herzen beherrscht würden durch eine Furcht vor dir und dass das Volk durch dein Wort geführt würde. Herr, hilf uns, dass wir klare Unterscheidungen treffen können zwischen dem, was zivil und dem, was geistlich ist, weltlich und geistig, dass wir nicht einfach nur ein Sklave des Staates sind oder andersrum, sondern dass die Kirche dem einzigen Anführer, Jesus Christus, der über alle Dinge regiert, angehört. O Herr, gib uns Kraft und wir bitten all dies in Jesu Namen. Amen.